Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf allin.de. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es bei uns um das Thema Exhibitionismus. Kein ganz alltägliches Thema, trotzdem ein Thema, bei dem wir gesagt haben, das interessiert uns. Wir interessieren uns über die Hintergründe, über die Ursachen. Und deswegen bin ich heute bei einer Expertin zu diesem Thema, bei Frau Hildebrand Möller. Sie ist ärztliche Direktorin bei den oder an den Helios-Kliniken in Bad Grönenbach. Grüß Sie Gott, hallo.
Danke, ganz herzlich auf meiner
Seite. War die Vorstellung so richtig?
Ja.
Sehr schön, habe ich schon mal keinen Fehler gemacht.
Nein.
Thema Exhibitionismus heute bei uns. Einfach mal die Frage, ist Ihnen schon mal ein Exhibitionist außerhalb des Berufslebens begegnet?
Nein.
Noch nicht?
Nein, innerhalb vom Beruf ja, außerhalb nein.
Also jetzt kein so ganz verbreitetes Phänomen, auch wenn wir regelmäßig mal Polizeimeldungen zu diesem Thema haben.
Ja.
Wie häufig kommen so exhibitionistische Handlungen denn vor?
Also laut Statistik, es wechselt immer mal von Jahr zu Jahr, aber etwa gibt es so 8000 polizeiliche Vermerke pro Jahr.
In ganz Deutschland. Das hält sich dann doch in Grenzen.
Ja, es schwankt ein bisschen zwischen 7.000 und 10.000, aber in der Regel so um die 8.000.
Gibt es da Abstufungen? Muss man Unterschiede machen, wenn es um das Thema Exhibitionismus geht? Ich denke da an den Flitzer im Fußballstadion oder dann tatsächlich so den Klassiker, in Anführungsstrichen, der Mann im Trenchcoat, der im Wald plötzlich auf den Weg springt und den Mantel öffnet.
Ja, ganz richtig. Also erstmal sprechen wir ja von sexuellen Variationen und die sind erstmal gesellschaftlich normiert. In einem muslimischen Land sind die Normen natürlich ganz anders als heutzutage bei uns. Aber so ganz grob können wir zwischen verschiedenen Dingen unterteilen. Da würde ich zuerst mal das Flashing nennen. Das ist ein Phänomen, was es vor allem in USA gibt. Das ist das sogenannte Blankziehen. Ich denke, ein bisschen kennen wir das auch aus unserer Gesellschaft. Also das kurzzeitige Teilentblößen oft der Brust bei Frauen in Diskotheken und zum Beispiel einen freien Cocktail zu bekommen.
Okay. Und hat dann keinen sexuellen Hintergrund,
nein,
sondern
genau.
Einen Alkoholhintergrund.
In den genau, also Fällen. Es geht einfach darum, sich etwas dadurch zu erwerben oder in Anführungsstrichen zu erkaufen. Das nächste ist, bei uns ist natürlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, FKK ja schon seit vielen Jahren, hat auch nichts mit Exhibitionismus zu tun, hat auch nichts mit Lustgewinn zu tun, da geht es einfach um die Verbundenheit mit der Natur oder um Freiheitsgefühle.
Und eine grenzenlose Bräune.
Ja, genau. Genau. Dann, was Sie eben schon erwähnt haben, die sogenannten Flitzer. Das ist ganz oder teilweise in Kleiden bei öffentlichen Ereignissen, oft beim Sport, Fußball hatten Sie schon angesprochen. Und da ist das Ziel, Aufmerksamkeit zu bekommen. Selbstdarstellung, zum Beispiel möchte man ein Selfie mit seinem Lieblingsfußballer dann noch machen.
Ob der das möchte, steht auf dem anderen
Blatt. Da haben Sie wohl recht. Genau. Oder man möchte gesellschaftliche oder politische Interessen irgendwie kundtun und vielleicht voranbringen mit so einer außergewöhnlichen Aktion.
Da haben Sie vorhin im Vorfeld das Thema Pussy Riot kurz angesprochen.
Richtig, ne? Genau. Das ist ja diese Rockband aus Russland, die ja sehr feministische Themen nach vorne treiben möchte und auch sich gegen das politische System wendet und die sich ja auch teilentkleidet haben, dafür dann inhaftiert worden sind. Aber da ging es einfach darum, Aufmerksamkeit zu erregen für ihre Themen. Genau. Und die Flitzer sind sexuell in der Regel auch meist nicht motiviert. Ne? Das hat eben diesen anderen Hintergrund. Genau. Bei Kindern gibt es die sogenannte Zeigelust. Das ist einfach so eine Schamlosigkeit in der Kindheit, die wir alle kennen. Das hat aber auch keine sexuelle Absicht.
Das hat was mit Identitätsfindung im weitesten Sinne auch zu tun.
Ja, oder? Das hat, ja, im weitesten Sinne. Und erstmal sind die einfach noch suchend und haben noch kein ausgeprägtes Schamgefühl und interessiert, den eigenen Körper zu erkunden. Und
kennen Normen noch nicht so,
genau,
gesellschaftliche.
Ja. Genau, so entsteht es dann. Genau.
Und dann gibt
man
es noch,
sagt, so ab dem 8. Lebensjahr können Kinder sexuelle Handlungen auch als solche verstehen. Und vorher sowieso nicht. Genau. Und dadurch gibt es auch eigentlich die Hintergründe, es gibt eine Triade für Exhibitionismus, und zwar biologische und psychische Faktoren und kritische Zeitperioden. Und alles, was so um das 8. Lebensjahr herum passiert, sagt man, könnte ein kritischer Zeitpunkt sein für sogenannte Love Maps, also für die Prägung, wie ich dann Lust empfinde.
Sprich, Dinge, die ich in diesem Alter lerne, mitbekomme, die prägen später dann in diesem Fall mein Sexualleben oder genau. meine sexuellen Präferenzen.
Genau. Ganz grundsätzlich ist es immer so, dass alles, was ein Kind bis zum 10. Lebensjahr etwa erlebt, die Grundpersönlichkeit prägt. Das gilt in allen Bereichen. Aber man weiß, dass ein Kind vor dem 8. Lebensjahr sexuelle Handlungen oder Worte auch nicht als solche einordnen, noch gar nicht so richtig versteht.
Genau. Das heißt, wir hatten jetzt das Thema FKK, wir hatten das Thema Flitzer. Da sind wir aber überall noch nicht im Bereich des klassischen Exhibitionismus, oder?
Genau. Und das Typische beim klassischen Exhibitionismus ist, dass es plötzlich passiert, dass es für das Gegenüber ungewollt ist, dass es in der Regel gegengeschlechtlich ist, also derjenige, der sich entblößt, sucht sich in der Regel ein gegengeschlechtliches Gegenüber und dass es anonym passiert. In der Regel kennt man sich nicht. Das sind so die klassischen Kriterien für den Exhibitionismus.
Was passiert in diesem Moment mit einem Menschen, der dann plötzlich diesen Drang verspürt, ich sag mal ganz provokant, blank zu ziehen vor einer Spaziergängerin? Und meistens sind es ja auch Männer.
Ja, meistens sind es Männer. In über 90% der Fälle sind es Männer. Man hat festgestellt, dass viele es gar nicht so genau wissen. Es gibt eigentlich so zwei große Gruppen. Die eine Personengruppe hat ein ganz normales soziales Leben. Zum Teil sind die auch verheiratet. Aber dann kann es eben passieren, dass es eine Ehekrise gibt und derjenige in seinem Selbstwerterleben plötzlich einbricht und so einen zusätzlichen Kick für das Selbstwertstabilisieren braucht. Und dann kann es passagier sein, es kann aber auch sich entwickeln, dass man das immer wiederholt und dann droht so ein Abgleiten auch in ein süchtiges Exhibitionieren.
Dass es sich quasi verfestigt.
Ja, genau. Das hat dann sogar ein bisschen Ähnlichkeiten zum Beispiel wie so mit einer Alkoholerkrankung. Da kann man ja auch von einem täglichen Missbrauch bis hin in die Alkoholkrankheit langsam reinrutschen. Und sowas gibt es hier auch. Aber es gibt eben auch viele, die das nur ab und an mal im Leben machen. Die zweite Personengruppe ist die eigentlich schwerer krank sind. Und da gibt es zum einen Minderbegabte, die einfach von den kognitiven Fähigkeiten gar nicht gelernt haben, wie man eine Frau richtig gut anspricht und in eine funktionierende, gute Partnerschaft kommt und in gute soziale Bindungen. Aber es gibt eben auch die, die schwerer persönlichkeitsgestört sind. Und wir unterscheiden insgesamt zwischen sexuellen Abweichungen und sexueller Delinquenz. Der Exhibitionismus ist noch nicht sexuell delinquent, aber es ist eine sexuelle Normabweichung.
Also sprich, eine Normabweichung heißt, es läuft außerhalb dessen, was die Gesellschaft für richtig und üblich und normal bezeichnet, ist aber an sich jetzt noch nicht grundsätzlich super bedenklich.
Nee.
Okay, genau. Ja. Der andere Bereich, den Sie erwähnt haben, da ist es immer dann schon in dem Bereich, wo man sagt, da muss man sich jetzt ernsthaft Gedanken machen, da ist was ganz arg nicht so, wie es sein sollte, wenn man in unserer Gesellschaft leben möchte.
Genau. Ne? Der Exhibitionismus wird auch bestraft, entweder mit einer Geldstrafe oder auch maximal mit einer Gefängnisstrafe bis hin zu einem Jahr, das ist aber eher selten. Der sexuell Delinquente allerdings handelt richtig gegen die sexuelle Selbstbestimmung des Gegenübers. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Und da sind natürlich auch die Strafen ganz anders.
Sprich, der Exhibitionist, der nur von der Norm abweicht, der zeigt sich einfach, will schockieren, provozieren und hat dadurch einen Kick, oder?
Genau.
Wenn ich das richtig verstehe. Und der andere, der Delinquent, der wird dann tatsächlich übergriffig.
Okay. Genau. Der eigentlich sexuell Abweichende von der Norm ist eher oft der gehemmte Typ und der sexuell Delinquente ist eher dann oft auch persönlich der aggressive Typ.
Okay, okay. Und man kann jetzt schlecht festmachen, dass man sagt, es sind diese und jene Gründe, die einen Menschen dazu treiben. Also man kann jetzt nicht sagen, die einen wollen provozieren und bei den anderen geht es drum um wirklich sexuelle Befriedigung, oder?
Genau. Also oft findet man keine eindeutige Ursache für alle. Es gibt so verschiedene Gründe. Eins hatte ich schon erwähnt, die Ehe, die plötzlich nicht mehr so gut funktioniert, wo man versucht, sich von außen mal so einen Kick zu holen. Aber es kann eben auch sein, dass es zum Beispiel ungelöste Konflikte in der Kindheit mit den Eltern gab und dass da so eine Lücke entstanden ist in der Verarbeitung. Und über diese Machtdemo und Aufmerksamkeit man dann versucht, Männlichkeitsängste oder eine Lücke im Selbstbild zu reparieren, quasi. Wie als Ersatz, als Blombe quasi. Mhm.
Sie haben gerade eben erwähnt, dass es in erster Linie Männer betrifft. Mhm. Und Strafrecht ist es ja auch so, dass nur ein Mann als Exhibitionist verurteilt werden kann.
Ja.
Mal abgesehen jetzt von diesem juristischen Teil, warum sind es denn in erster Linie Männer und warum geht dieses Phänomen eigentlich an Frauen komplett vorbei?
Also erstmal eben, Sie haben es richtig gesagt, nur Männer können nach dem Paragraph 183 verurteilt werden als Exhibitionist. Das geht bei Frauen nicht. Die können wegen Erregung des öffentlichen Ärgernisses verurteilt werden oder wegen Belästigung der Allgemeinheit als Ordnungswidrigkeit. Mhm. Warum Frauen das jetzt weniger machen, ist so ein bisschen spekulativ. Männer haben natürlich in der Sexualität nochmal eine andere Aufgabe in der Lernphase, nämlich Sexualität und Aggressivität auseinanderzuhalten. Und bei Frauen ist der Punkt natürlich nicht so gravierend. Ja. Und dadurch ist wahrscheinlich einfach auch erstmal ein Unterschied gegeben. Ich persönlich frage mich, ob Frauen nicht einfach viel andere Möglichkeiten haben. Über Pornografie zum Beispiel, sich diesen Kick zu holen, diesen Selbstwert zu holen.
Und wenn es der sehr kurze Rock ist unter Umständen, oder? Oder die durchsichtige Bluse, wo ich im Prinzip so eine gewisse Neigung schon ausleben kann. Mann in kurzem Rock und einer durchsichtigen Bluse ist per se schon mal so, dass man sagt, da müssen wir jetzt ein Auge drauf werfen, weil da sind wir schon im Bereich des Exhibitionismus unter Umständen.
Also zumindest ist es erstmal etwas außerhalb der gesellschaftlichen Norm.
Also hat es unter Umständen tatsächlich was damit zu tun, wie männliche und weibliche Rollen in unserer Gesellschaft definiert werden. Und nichts anderes unter Umständen.
Könnte einer der Gründe sein. Ich hatte vorhin in unserem Vorgespräch auch schon erwähnt, dass im Weltkrieg es zum Beispiel keine Essstörungen gibt. Weil man natürlich mit diesem Symptom, Essstörung, etwas ausdrücken möchte. Und im Weltkrieg hungern alle, sind alle schlank und da wäre es nichts Besonderes. In einer Gesellschaft, wenn wir alle nackt rumlaufen würden, würde es wahrscheinlich keine Exhibitionisten geben.
Das stimmt.
Für Frauen ist aber dieses Freizügige viel länger schon gesellschaftsfähig. Und vielleicht ist das eben einer der Gründe, warum es bei Frauen nicht so häufig vorkommt. Die eben über andere Möglichkeiten im Internet oder über pornografische Zeitschriften sich dann diesen Selbstwert befriedigen.
Nichtsdestotrotz kommt es bei Frauen auch manchmal vor. Wir hatten jetzt jüngst den Fall einer Schauspielerin. Hat es dann da immer was direkt mit diesem ich zeige mich jetzt jemand anderem zu tun, also ich mache mich jetzt komplett blank, oder spielen da, können da noch andere Dinge mit reinspielen?
Also die Bandbreite ist da erstmal groß. Aus meiner psychiatrischen Erfahrung weiß ich, dass es natürlich auch unter Suchtstoffen zu bewusstseinsverändernden Abweichungen kommen kann, also dass sich eine Persönlichkeit unter den Suchtstoffen so verändert, dass man Dinge tut, die man normalerweise nicht tun würde, weil man eben enthemmt ist zum Beispiel. Und wir kennen jetzt die Motive dieser Frau nicht, aber das wäre noch eine Möglichkeit. Eine andere ist natürlich, dass sie in einer Partnerschaft sich exhibitioniert und ein anderer der Voyeur ist, was ja auch in die sexuelle Deviation gehört, der Voyeurismus. Und das andere, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass sie vielleicht Aufmerksamkeit erregen wollte. Oder eben so wie Pussy Riot etwas Unerhörtes tun, um ein Ziel zu erreichen.
Und wenn es ein persönliches Ziel ist. Aber da sind wir letzten Endes im Bereich der Spekulation sind nicht hier, um zu spekulieren, sondern wir sind hier, um uns über dieses Thema zu unterhalten. Können Sie sich erklären, Sie sind jetzt keine Juristin, warum der Gesetzgeber Unterschiede macht zwischen Männern und Frauen? Eigentlich ist es gerade in unserer jetzigen Gesellschaft, wo es auch sehr um Gleichberechtigung geht, so dass man sagt, so ein Mann kann als Exhibitionist verurteilt werden. Bei einer Frau ist es nur, wenn bestimmte Dinge getan werden, dann Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ist es für Sie persönlich nachvollziehbar?
Zum Teil. Mhm. Also eine Frau, wenn eine Frau sich auszieht, hat es, glaube ich, nicht so viel Bedrohliches für das Gegenüber, als wenn ein Mann sich exhibitioniert. Das könnte so der Unterschied sein. Genau.
Sie haben vorhin gesagt, ein Exhibitionist sucht sich in den meisten Fällen, weil es meistens Männer sind, dann eben eine Frau, um sich der zu zeigen. Jetzt bekommt man auch immer wieder mit, dass es Exhibitionisten gibt, die sich speziell vor Kindern entblößen oder vor Kindern gewisse Handlungen durchführen. Da sind wir dann eigentlich schon wieder im Bereich der, also da verlassen wir schon wieder ein Stück weit den Exhibitionismus und gehen rein in das Thema Pädophilie,
ja,
oder?
Ja. Man weiß, dass es Überschneidungen gibt bei den sexuellen Normabweichungen und da würde ich eben so eine Überschneidung sehen.
Mhm. Genau. Mhm. Okay. Sprich, der Exhibitionist sucht sich letzten Endes immer das Opfer, das auch seiner sexuellen Neigung entspricht.
Ja, die psychoanalytische Idee dazu ist die Kastrationsangst.
Okay.
Das heißt, dass der Exhibitionist sich exhibitioniert vor dem gegengeschlechtlichen Menschen. In der Hoffnung, der würde sich auch entkleiden und damit würde bewiesen werden, es gibt die Kastration und die Kastrationsangst ist berechtigt.
Ja. Okay.
Also wenn der Mann sich entblößt vor einer Frau, die sich auch entblößt, würde eben bewusst, ja, der Frau fehlt was und das ist dann quasi die Kastrationsangst des Exhibitionisten. Aber das ist eine von vielen Theorien.
Wobei wir, glaube ich, an dieser Stelle mal sagen müssen, es hat vermutlich noch nie geklappt, dass ein Exhibitionist sich entblößt und das Gegenüber das Gleiche tut.
Nein, das ist davon gehe ich auch aus. Habe ich zumindest auch nie gehört.
Genau. Wenn das passiert, ist man vielleicht irrtümlicherweise in einer Umkleidekabine.
genau. Normalerweise sind die Reaktionen anders.
Ja, ja, ja.
Also es gibt Exhibitionisten, die hoffen auf eine positive Reaktion des Gegenübers. Da geht es dann vor allem um Selbstwertstabilisierung, um Anerkennung. Mhm. Und es gibt die Exhibitionisten, die erhoffen eigentlich den Schrecken und erregen sich eher über das Erschrecken des Gegenübers. Also die Bandbreite ist relativ groß, also von einer positiven, anerkennenden Reaktion über eine neutrale, kaum reagierende Reaktion, über Schmunzeln, Verängstigung, Erschütterung, Schock, Ekel, Entsetzen. Und bei Frauen, die natürlich traumatisiert sind, könnte es auch nochmal eine ganz andere Folge haben. Da könnte es zu einem tiefen Schrecken kommen, der vielleicht sogar sexuelle alte Traumatisierung wieder auffühlen könnte.
Es ist aber so, dass ein solches Erlebnis mit einem, na, die Begegnung mit einem Exhibitionisten dann vor allem traumatisierend ist, wenn vorher schon ein Trauma bestand.
Ja, ja, ja. Ansonsten wird es in der Regel wirklich gut überstanden.
Also nackter Mann an sich ist jetzt…
Der greift ja auch nicht an. Der hat ja nicht das Ziel, in einen näheren persönlichen Kontakt zu kommen, sondern dem geht es ja gerade um die Anonymität. Und deswegen ist da auch die Gefahr nicht wirklich groß.
Bevor wir jetzt noch kurz über das Thema sprechen, wie man als Opfer eines solchen Ereignisses am besten handelt, würde ich ganz gerne noch kurz bei dem Thema Exhibitionismus bleiben. Wie reagiert man denn am besten, wenn man merkt, so ich habe da unter Umständen das Bedürfnis, jetzt im Trenchcoat auf den Trimm-Dich-Pfad zu gehen und Frauen eine Reaktion zu entlocken? Was mache ich dann am besten?
Am günstigsten Fall begebe ich mich natürlich in Therapie und das lässt sich therapieren. Das Problem ist, dass die meisten erstmal keine Therapiemotivation haben. Entweder aus einem Schamgefühl heraus oder aber, ja, weil es natürlich den Selbstwert stabilisiert und sie das erstmal auch gar nicht aufgeben wollen.
Okay, okay.
Und die Patienten kommen erst dann in die Behandlung, wenn sie eben zum Beispiel über eine Gesetzesauflage dann auch wirklich in der Pflicht sind.
Wie mit allem, ich gehe erst dann zum Zahnarzt, wenn mir die Zähne wehtun.
Ja,
ja, genau. Also der Druck muss da sein.
Genau.
Und Sie sagten auch, es ist relativ gut behandelbar in den meisten Fällen, oder?
Also nur dann, wenn Behandlungseinsicht vorliegt,
klar,
nur dann habe ich eine Chance. Und es ist auch dann nicht unbedingt gut behandelbar. Ich glaube, es gibt Erkrankungen, die wesentlich leichter zu behandeln sind. Aber es ist behandelbar. Mhm. Und man könnte eben erstmal analysieren, in welchen Situationen mache ich das? Mhm. Also was ist mein Motiv? Geht es mir um Aufmerksamkeit oder habe ich vielleicht Langeweile? Mhm. Auch das könnte ein Motiv sein. Oder habe ich eine Ehekrise? Mhm. Müsste ich vielleicht einfach lernen, wie nähere ich mich denn einer Frau, dass ich wirklich zu einer Partnerschaft komme? Mhm. Oder muss ich erstmal lernen, wie man mit Konflikten umgeht? Mhm. Genau. Und dann könnte man zum Beispiel lernen, sich den Tag besser zu strukturieren, wenn es einfach um Langeweile geht. Mhm. Genau.
Jetzt haben wir uns drüber unterhalten, was Exhibitionismus ist. Mhm. Wir könnten uns da, glaube ich, noch 4 Stunden unterhalten. Ja. Das ist ein sehr, sehr spannendes, aber auch ein sehr kompliziertes, kompaktes, komplexes Thema, mhm. Wie ich in der Recherche festgestellt habe. Ich würde aber ganz gerne auch noch die Opfer mhm. mit in den Blick nehmen, weil die ganz oft auch vergessen werden. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich jetzt spazieren gehe? Und plötzlich steht da ein Exhibitionist vor mir und macht das, was er tut. Was ist da die beste Reaktion?
Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also wie gesagt, ein minderbegabter Exhibitionist würde ja auch den Impuls haben, sich mir zu nähern und in Kontakt mit mir zu kommen. Mhm. Da muss ich natürlich nochmal ein bisschen anders reagieren und mich schärfer abwenden oder eben schärfer auch sagen Nein und klare Grenzen setzen. Der, ich sag mal, herkömmliche Exhibitionist, der einfach seine Anonymität selber wahren will, hat ja diesen Impuls gar nicht. Und da reicht es, dass ich mich abwende und weitergehe. Also dann zur Polizei.
Also im Prinzip erstmal keine, bei dem Standard-Exhibitionisten erstmal keine Reaktion zu zeigen, um ihm dadurch nicht das zu geben, was er will. Weil er will ja eigentlich nur Reaktion.
Er will erschrecken oder eben Bewunderung in der Regel. Genau. Und erstmal ist wichtig zu wissen, in der Regel tut er mir nichts. Und erstmal ist wichtig, eigentlich brauche ich mich nicht erschrecken, weil viel Schlimmeres wird nicht passieren. Aber wenn es ein Minderbegabter ist, muss ich sehr klare Grenzen setzen. Und in jedem Fall würde ich zur Polizei gehen.
Suchen sich Exhibitionisten vielleicht eher Menschen aus, die vielleicht eher unsicher wirken? Oder ist das schwierig zu sagen?
Auch das ist unterschiedlich. Die einen, die den Schrecken wollen, die suchen sich vielleicht eher die Unsicheren. Mhm. Die anderen, die Bewunderung wollen, die brauchen ja eigentlich ein anderes Gegenüber.
Das stimmt, ja. Sonst bekomme ich keine Bewunderung. Genau. Ja. Okay. Also im Prinzip kann man eigentlich sagen, es gibt kein allgemeingültiges Rezept, wie ich mich da verhalte, außer Selbstbewusstsein und erstmal entweder keine Reaktion zu zeigen und im Zweifelsfall, wenn dann doch ein Mann da übergriffig wird, dann ganz klar zu sagen, stopp, hier ist Schluss und nicht mit mir.
Ja,
genau. Okay, und das hilft in den meisten Fällen schon, weil man da ja dann schon demonstriert, also A, macht man ganz klar deutlich, wo die Grenze ist und man demonstriert, man ist kein leichtes Opfer.
Genau, und auf jeden Fall immer Ruhe bewahren, weil in den meisten Fällen wird nichts Schlimmes passieren.
Und danach dann zur Polizei, haben Sie gesagt.
Genau.
Also nicht einfach nur die Sache auf sich beruhen lassen, sondern wirklich sagen, nee, also das war jetzt ein Verhalten, das können wir so nicht akzeptieren.
Das wäre wünschenswert. Mhm. Manchmal schämt sich ja auch das Opfer, wobei das ja nichts Schlimmes gemacht hat.
Es gibt keinen Grund, sich zu schämen.
Nein, ne?
Weil das Gegenüber, der Exhibitionist hat das getan, was man nicht macht.
Ja, genau.
Also dann zur Polizei gehen und Anzeige erstatten.
Ja.
Muss man aber, glaube ich, wirklich aktiv machen.
Muss man aktiv machen,
Wenn man jetzt merkt, ich meine, wenn die Kinder betroffen sind, dann geht man sowieso zur Polizei. Weil wir dann, wie Sie vorhin auch sagten, auch in einem Bereich sind, der schon wieder einen anderen Bereich abdeckt, in dem Fall dann vielleicht auch die Pädophilie.
Komorbid, ja.
Ja. Wenn ich jetzt aber merke, okay, es hat bei mir Spuren hinterlassen, was mache ich dann?
Dann wäre es gut, wenn ich selber zum Psychotherapeuten gehe, um das mit dem nachzubesprechen. Und möglicherweise liegt dann darunter eine eigene alte Traumatisierung, die dadurch vielleicht ein Stück weit reaktiviert worden ist.
Das sollte man grundsätzlich machen, weil wenn man Rückenschmerzen hat, geht man ja auch zum Arzt.
Genau.
Ja. Ich würde ganz gern zum Schluss noch mal auf das Thema Kinder zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt mitbekomme, Kinder erzählen es ja oft nicht, aber wenn ich jetzt mitbekomme, mein Kind hatte ein solches Erlebnis, Kinder können ja noch nicht sagen, Mama, Papa, bringt mich bitte in eine Psychotherapie, ich habe ein Problem.
Ja.
Das wäre eine Leistung, die ein Kind einfach nicht vollbringen kann. Wo sind denn da die Punkte, wo man dann sagt, jetzt muss ich zum Psychologen gehen, jetzt brauche ich meine Beratung, oder sollte man das dann vielleicht am besten gleich schon mal machen, um ein bisschen hellhöriger zu sein nach so einem Erlebnis?
Erster Ansprechpartner könnte in solchen Fällen immer der Kinderarzt sein, mhm, oder der Hausarzt, um das nochmal mit jemandem aus dem Fachbereich nachzubesprechen. Mhm. Für die Kinder ist erstmal wichtig, dass ich ihnen nach so einem Erlebnis erstmal glaube, mhm, ja, das nicht in Abrede stelle, dass ich ihnen Sicherheit vermittle, mhm, und Unterstützung, und dass ich ihnen vermittle, das war Unrecht, was dir, mhm, passiert ist.
Sprich, ihnen die Angst nehme, dass sie selbst etwas falsch gemacht haben.
Ja. Ja, und auch, dass sie wissen, da hat ein anderer eine gesellschaftliche Regel gebrochen. Mhm. Das gehört sich nicht. Mhm. Da ist mir Unrecht widerfahren. Mhm. Dass sie das lernen, einzuklassifizieren und nicht lernen, andere dürfen über meine Grenzen gehen. Mhm. Erwachsene dürfen das. Das, mhm, wäre fatal, möglicherweise.
Da sind wir wieder in dem Bereich, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass gerade in der Kindheit gewisse Verhaltensweisen wirklich ihre Prägung finden, die, ja, dann später wichtig,
genau,
sind. Also,
genau,
dieses, in diesem Fall das klare Abgrenzen zu, mhm, sagen, da ist Stopp, da sind meine Grenzen. Mhm. Wenn ich das als Kind lerne, dann hilft, mhm, mir das im Erwachsenenleben auch ganz, genau, dolle weiter.
Genau. Und man weiß auch aus der Erwachsenenpsychotherapie, dass wenn man diese drei Dinge beherzigt nach einer Traumatisierung, dass es dann ein Schutzfaktor ist davor, später mal eine posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen.
Mhm. Mhm. Quasi das Immunsystem der Psyche.
Ja, so genau ist es.
Okay, wunderbar. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, wir konnten jetzt nicht alle Aspekte besprechen, aber wir haben, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick bekommen, was Exhibitionismus denn ist. Und wir haben vor allem gelernt, dass es unglaublich vielseitig ist.
Ja, genau.
Und man kann da nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja, genau.
Ganz, ganz lieben Dank, und ich sage auch vielen herzlichen Dank an unsere Userinnen und User fürs aufmerksame Zuhören. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Podcasts bei uns in der Mediathek. Einfach mal reinhören, und ansonsten den nächsten Podcast gibt's demnächst. Danke, tschüss.